Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Da sind wir schon wieder mit einer neuen Folge. Jens, hallo.
Ja, hallo Axel. Moin, moin. Grüß Gott in die Runde. Ich hoffe, wir sind wieder zahlreich vertreten. Und wir machen weiter in unserer Serie mit verschiedenen Ernährungsregimen.
Genau, wir machen weiter. Es geht weiter mit verschiedenen Ernährungen. Wir nennen es auch diesmal direkt am Anfang nicht Diät, weil, wie gesagt, der Begriff passt auch nicht. Und wir kümmern uns heute mal um die Paleo-Ernährung. Das nennt man auch die Steinzeiternährung und da bin ich echt froh, dass der Jens dabei ist, weil in seinem Buch, und er hat ja auch einige Studien gemacht, da war das ja auch, stand das ja sehr im Vordergrund. Und deshalb gucken wir uns das heute mal ein bisschen näher an. Und ja, Jens, wie immer, die Frage beim letzten Mal hatte ich auch gestellt, was sind so die Kernaussagen, so die Kernprinzipien der Steinzeiternährung?
Ja, die Grund oder die Basis eigentlich dieser Paleoernährung ist erstmal, dass man sich daran orientiert, was haben unsere Vorfahren gegessen. Und zwar die Vorfahren nicht vor 5000 Jahren oder vor 500 Jahren, sondern die Vorfahren vor Ackerbau und Viehzucht. Also vor der Zeit, als die Landwirtschaft Einzug gehalten hat, vor der Sesshaftigkeit. Also die Zeit, wo wir noch Jäger und Sammler waren. Und die Zeit des Jäger und Sammlers, nur um mal so eine Dimension auch deutlich zu machen, spiegelt ungefähr 99,5% der Menschheitsgeschichte wider. Das heißt, nur 0,5% der Menschheitsgeschichte leben wir in diesem Modus, den wir kennen, in diesem modernen Modus, in diesem industriellen Modus, in dem Modus, dass wir praktisch alles immer verfügbar haben. Und das war ja immer ein Grundproblem der Menschheit, ne? Dass eben nicht immer alles verfügbar war. Das sieht man auch bei den heute noch lebenden Naturvölkern. Es gibt leider nicht mehr ganz so viele davon. Aber man sieht eben dort immer noch die Verhaltensweisen, die man auch vor 20.000, 50.000 Jahren und wahrscheinlich auch weit, weit zurück gesehen hat, nämlich, dass wir uns immer dann ernähren, wenn so zum Beispiel der Hunger durchkommt. Dass wir dann in Bewegung kommen, wenn wir Nahrung suchen wollen oder müssen oder Flüssigkeiten oder Quellen aufsuchen, wo wir eben Flüssigkeiten finden können. Und dieses Planerische, was wir heute haben, das haben unsere Vorfahren wahrscheinlich auch gehabt, die haben auch wahrscheinlich im Kopf gehabt, was ist regional verfügbar, was ist saisonal verfügbar. Müssen wir jetzt tendenziell mehr sammeln oder müssen wir mehr jagen gehen, weil vielleicht das Fett an den zu jagenden Tieren einfach jetzt größer ist als vor 6 Monaten? Ja, das haben die natürlich gewusst und entsprechend hat sich diese Flexibilität auch eingestellt. Und das ist ja eine Flexibilität, die wir auch in unserem Stoffwechsel sehen, dass wir unterschiedlichste Nahrungsverfügbarkeiten ohne Ableben letztendlich durchführen können. Ja, also wir sterben nicht gleich, wenn wir mal 3 Tage nicht essen. Ja, jeder kennt das Fasten. Wir können das Fasten auch 20 Tage durchführen, wenn wir wollen. Irgendwann geht das Ganze mal zur Neige, das Körperfett geht zur Neige und dann geht es sozusagen ans Eingemachte, dann werden wir uns selber verdauen. Von daher, irgendwann müssen wir logischerweise auch was essen. Klar. Aber die Natur hat eben vorgesehen, manchmal sehr reichhaltig, manchmal Kindergeburtstag. Und manchmal eben sehr wenig, sehr karg, eher Richtung Fastensituation. Das haben wir auch schon in unserem Stoffwechsel-Podcast genauer thematisiert.
Ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Ich musste gerade ebenso lachen, als du gesagt hast, die Steinzeit, dass die halt eher sich mehr so regional auf das regionale Angebot beschränkt haben. Habe ich gedacht, oh, vor 50.000 Jahren sollten die da eine Mango einfliegen nach Europa, weißt du so? Also Dieses wirklich, die Menschen haben damals überlebt, auch wenn sie sich regional ernährt haben. Und heute müssen wir in den Supermärkten immer die exotischen Früchte, die weit herkommen, die müssen wir uns immer holen, und sagen, ja, ohne diese Vitamine, der Mango, kann ich gar nicht überleben.
Ja, und dieses Neolithikum, also die Neuzeit, so wie wir das heute kennen, hat wahrscheinlich begonnen so vor etwa 12.000 Jahren zurück, also 10.000 vor Christus sozusagen, und hat vermutlich oder nicht vermutlich, sehr, sehr wahrscheinlich begonnen im fruchtbaren Halbmond. Das ist die Region Irak, Syrien, Türkei, Iran, so in diesem Bereich. Und da hat das wahrscheinlich alles begonnen. Die Sesshaftigkeit, der Ackerbau, die Viehzucht, das hat dann immer weiter, ist das nach Norden gewandert, dieser Lebensstil, und ist letztendlich 3000 vor Christus etwa zum Abschluss gekommen, sodass man praktisch überall auf diesem Planeten dann diese Lebensform auch entwickelt hatte. Ja, also hat schon eine ganze Weile gedauert, ne, fast 10.000 Jahre, bis sich das über den ganzen Planeten auch verteilt hat. Aber das erste Mal Getreide ansetzen, nochmal ein Beispiel zu nennen. Vielleicht hat es auch schon früher angefangen. Ja? Es gibt auch Studien, die zeigen, das hat vielleicht schon vor 20, 30.000 Jahren vor Christus angefangen, aber nicht sehr viel weiter zurück. Und das ist eben das Prinzip dieser Paleoernährung. Und dieses Prinzip, da bin ich vor, weiß nicht, 25 Jahren drüber gestolpert, als ich die ersten Artikel dazu gelesen habe. Und es hat bei mir eine gewisse Attraktivität ausgelöst. Ich hatte damals selber große Probleme, Hautprobleme, Darmprobleme und so weiter. Und ich habe viele Ernährungsrichtungen ausprobiert und bin letztendlich über diese Paleoernährung, diese Steinzeiternährung gestolpert, weil die das Leitprinzip hat: Iss nur das, was der menschliche e Organismus evolutionär kennt und auch eben entsprechend verarbeiten kann. Und als wir damals, Axel weiß noch, als wir im Sportstudium waren, wir sind dann in die Mensa gegangen oder wir sind in die Cafeteria und haben uns da was auf Belegtes auf die Hand geben lassen, da fiel mir dann auf, dass davon eigentlich nichts verfügbar war hier in der Kantine. Und dann bin ich immer mal nach Hause gefahren, habe gedacht, naja, wo kommen jetzt diese Magen- und Darmstörungen ständig her? Das muss ja irgendwas damit zu tun haben, was ich also ständig konsumiere. Und dann habe ich angefangen, mich anders zu ernähren. Und habe dann so ein bisschen dieses Leitprinzip mir zurechtgelegt und habe mal geschaut, okay, was wird denn jetzt überhaupt propagiert? Was sind so die Hauptquellen? Was sind die Lebensmittel, Nahrungsmittelquellen? Und da finden dann merkwürdigerweise, war für mich damals erstmal überraschend, dass da Lebensmittel überhaupt keine Rolle spielen, die bei uns ganz oben auf der Nahrungsliste stehen. Die auch in der Lebensmittelpyramide alle unserer westlichen Gesellschaften, DGE, ÖGE und wie sie alle heißen, ne, die Basis unserer Ernährung abbilden, nämlich Getreideprodukte und Milchprodukte. Und es war für mich überraschend zu lesen, dass diese beiden Lebensmittelgruppen zur Paleo, zur Steinzeiternährung nicht dazugehört. Also habe ich mich mal ein bisschen näher eingelesen, habe gedacht, naja, okay, wo kommt das her? Und siehe da, es hat damit zu tun, dass eben erst seit, sagen wir mal, 15.000 Jahren Getreide überhaupt angebaut werden kann. Das heißt, 80%, vielleicht mehr von dem, was wir in unseren Supermärkten sehen, was aus Getreide und Milchprodukten hergestellt wird, wurde von unseren Vorfahren nie gegessen. So, und das habe ich damals dann erstmal so als Test an mir selber ausgetestet und siehe da, innerhalb von 6 Wochen, die Darmstörungen waren weg. Die Hautentzündungen gingen stark zurück, waren nach 8 Wochen gar nicht mehr da. Und einige andere Symptome fielen mir auf, ne? Die Leistungsfähigkeit stieg nochmal, ich hatte bessere Regeneration und so weiter. Und habe gedacht, okay, gut, das hat mich jetzt überzeugt. Für mich, ja, damals war ich noch nicht in der Beratung, habe noch keine Patienten und Sportler beraten und habe das dann weiter kultiviert, erstmal bei mir selbst und habe mich dann immer weiter eingelesen. Und bin dann irgendwann über einen Autor gestolpert, sehr früh über einen Autor gestolpert, wo ich dann alle Publikationen gelesen habe, dann später auch alle Bücher gelesen habe und habe das Ganze dann auch für mich immer mehr in die Tiefe sozusagen recherchiert. Und wenn wir jetzt nochmal ganz kurz das Framework, also der Rahmen dieser Paleo-Ernährung, Was machen die Leute, die die Steinzeiternährung folgen oder der folgen? Erlaubt sind tierische Produkte. Haben wir in der mediterranen Ernährung gesehen, dass man das eher weniger konsumieren sollte. Gemüse, Wurzelgemüse, Früchte, Beeren, Nüsse, Samen, also all das, was wir auch in der mediterranen Ernährung finden. Dann natürliche Fette. In der mediterranen Ernährung hauptsächlich das Olivenöl. In der Paleoernährung kommen andere Öle dazu, wie Avocadoöl, wie Kokosöl, wie tierische Fette etc. Und das Entscheidende ist allerdings das, was dort gemieden wird, nämlich unsere Grundnahrungsmittel. Milchprodukte, Getreideprodukte, Hülsenfrüchte, die jetzt ganz groß en vogue sind, ja, im Zuge der Planetary Health Diet werden jetzt immer mehr Hülsenfrüchte auch empfohlen. Natürlich der Industriezucker, natürlich die Süßstoffe, natürlich alle synthetischen Zusatzstoffe der Lebensmitteltechnologie und im Prinzip alles, was verarbeitet ist.
Aber das ist eigentlich ein Stück weit ja auch logisch, ne? Alles, was verarbeitet ist. Damals hatten die noch nichts zum Verarbeiten. So, also diese Zusatzstoffe waren auch noch nicht erfunden. Von daher.
Ja. Wir wissen natürlich nichts darüber, Axel, ob die jetzt Darmstörungen hatten, ob die vielleicht nicht auch mal ein Glas Honig gegessen hatten und hatten dann Durchfall oder irgendwas, ne? Wissen wir nicht, ja? Ist nicht überliefert.
Ja, aber deine Erfahrung zeigt ja, durch diese Ernährung, durch den Verzicht auf Getreide, durch den Verzicht auf Milchprodukte, dass halt deine Hautprobleme, deine Darmprobleme sich wieder reguliert haben. Und gerade was so die Haut angeht, sieht man ja ganz oft, dass halt so Pigmentstörungen oder auch Pickel, die im Gesicht auftauchen, da gibt es ja auch viele Untersuchungen zu, wissenschaftlich auch mittlerweile sehr gut untersucht, dass ein Verzicht auf Milchprodukte die Hautqualität deutlich verbessert. Das ist so.
Ja, und ich habe gerade mal zurückgerechnet, nicht 25 Jahre, das ist schon über 30 Jahre her, dass ich das Thema hatte und darüber gestolpert bin. Und ich bin dann über einen Autor gestolpert, bei dem ich dann später auch studieren durfte. Der Mann heißt Lauren Cordain und er lebt noch, kommt aus den USA. Und er gilt in den USA so ein bisschen als der Paleo-Papst, ja, der Papst der Steinzeiternährung. Interessanterweise, Axel, ist der Lauren Cordain, ich habe ihn ja persönlich kennengelernt, ich war mehrfach mit ihm Mittagessen und ich habe sogar vor 2, 3 Jahren nochmal Kontakt mit ihm gehabt, ist er eigentlich Sportwissenschaftler. Und ich habe ihn damals gefragt, wie er denn überhaupt dazu gekommen ist, eigentlich praktisch sein ganzes Wissenschaftsleben, der war an einer sportwissenschaftlichen Fakultät an zwei Universitäten, dass er sich eigentlich praktisch nur mit Ernährung beschäftigt hat. Das stimmt nicht ganz. Er hat auch einige Publikationen zum Bewegungsverhalten von Naturvölkern und so weiter rausgegeben. Aber doch, ich sag mal, drei Viertel war Ernährung. Und dann sagt er, ja, er wäre über so ein Paper gestolpert von einem seiner, weiß gar nicht, ob es seine Lehrer waren oder ob es einfach später mit denen Kontakt aufgenommen hat. Und da hat in den 70er Jahren einer zum ersten Mal die Paleolithic Prescription, also die paläolithische Verschreibung sozusagen, in ein Dokument gebracht. Und das war so die erste Publikation dazu. Und die hatte er gelesen, war darüber gestolpert, genauso wie ich über seine Sachen gestolpert bin, und war dann so fasziniert, dass er dort immer tiefer reingegangen ist. Und sein Argument war, und er hat es dann wahrscheinlich genauso gemacht wie ich, habe ihn dazu nicht befragt, aber dass er es auch erstmal an sich ausprobiert hat, dann ein bisschen in der Familie etabliert hat und mal geschaut hat, wie sind die Effekte. Und sein Argument war, oder seine Hypothese, dass wir als moderner Mensch immer noch genetisch an die Bedingungen der Steinzeit angepasst sind. Und das ist ja nicht von der Hand zu weisen, denn im Prinzip funktioniert ja alles noch so, wie es vor 100.000 Jahren in uns funktioniert hat. Das kann man zum Beispiel erklären an so einem Stresssystem. Ja? Wenn wir heute in Zeitdruck kommen, dann passiert genau das Gleiche wie vor 100.000 Jahren. Dann schütten wir halt Cortisol aus und Cortisol macht uns ein bisschen aufgeregt. Das hebt so ein bisschen die Blutfette und den Blutzucker an, damit wir ein bisschen Energie in die Blutgefäße bekommen, damit wir diesen Fluchtmodus, diesen Flight-Fight-Modus initiieren können, um dann wegzulaufen. Nur, dass wir heute nicht mehr weglaufen, sondern wir bleiben sitzen, Stuhl, ne, Schreibtischstuhl, Termin im Nacken, Abgabe heute Abend. Aber wir können halt nicht weglaufen, ne?
Ja, aber der Stresslevel ist der gleiche und das kann man
Genau.
ja auch messen.
Und die
Also
Systeme sind halt immer noch die gleichen.
die
Ja.
Systeme sind die gleichen, ja.
Und seine Argumentation war eben, dass wir heute so viele Zivilisationserkrankungen entwickeln, weil diese neolithische Revolution, die vor, sagen wir mal, 15.000 Jahren begonnen hat, eben in sehr kurzer Zeit, und zwar in kurzer Zeit im Sinne der Menschheitsgeschichte, in einem sehr kurzen Fenster der Menschheitsgeschichte die Nahrungsquellen dramatisch verändert hat. Und das wirft natürlich einen Schatten auf das, was wir als gesund definieren, was unsere Fachgesellschaften als gesund definieren. Das dreht praktisch ja diese ganze Ernährungspyramide komplett um oder verändert diesen Ernährungsteller komplett. Und er hat sich dann da nicht mit begnügt, einfach nur Hypothesen aufzustellen, sondern der hat das dann auch eben entsprechend untersucht, hat viele Publikationen gemacht und seine Basispublikation aus dem Jahr 2000 liegt jetzt 25 Jahre zurück. Da hat er sich die Daten aus einem ethnografischen Atlas geschnappt. Da gibt es so einen Ethnoatlas, da sind die Verhaltensweisen und Lebensweisen und Ernährungsweisen von 229 Jäger- und Sammlerpopulationen sind dort niedergeschrieben. Und diese Daten hat er sich genommen und hat die dann in verschiedene Kalkulationen gesteckt und hat daraus Publikationen gemacht. Und seine erste Publikation war im Sinne der Makronährstoffe. Er hat mal geschaut, was essen die jetzt eigentlich? Essen die 50 bis 60% Kohlenhydrate? Essen die 30% Fett? Wie viel Proteine essen die? So wie wir das empfehlen in unseren Ernährungspyramiden. Und hat dann gesehen, dass es in den Naturvölkern sehr große Varianzen gibt. Es gibt Naturvölker, die essen nur 19% Proteine. Es gibt Naturvölker, die essen 35% Proteine. Es gibt Naturvölker, die essen 28% Fett. Es gibt Naturvölker, die essen 58% Fett. Oder auch bei den Kohlenhydraten. Wenn man jetzt so an Low Carb denkt zum Beispiel, was viele ja nutzen, um zum Beispiel Gewicht zu reduzieren. Es gibt Naturvölker, die essen 22% Kohlenhydrate und es gibt andere, die essen 40% Kohlenhydrate. Aber es gibt einen großen Unterschied, Axel. Diese Kohlenhydratmenge, ob 22 oder 40%, besteht nicht aus Getreide, sondern besteht in der Hauptsache natürlich aus Fasern, aus Faserstoffen, aus Ballaststoffen, wie wir in der Ernährung sagen. Und das ist der große Unterschied. Also die Makronährstoffe, ich will nicht sagen, ähneln letztendlich unseren Konzepten. Aber die Art und Weise, welche Lebensmittel letztendlich verwendet werden, sind komplett unterschiedlich. Und er hat dann mit verschiedenen Teams, mit unterschiedlichen Wissenschaftlern weitere Studien herausgebracht, zum Beispiel sehr schöne Studien, so 2007, 2008, 2009 kamen die raus, auch mit Forschern aus Schweden oder aus den USA und hat unter anderem auch mit dem Staffan Lindeberg geforscht. Und der Staffan Lindeberg war ein schwedischer Mediziner, der nach Papua-Neuguinea gereist ist und hat dort Reihenuntersuchungen gemacht bei Naturvölkern und hat diese Reihenuntersuchungen verglichen mit seinen eigenen Landsleuten, mit den Schweden, und hat gesehen, dass das eigentlich vom gesundheitswissenschaftlichen Standpunkt her überhaupt nicht zusammenpasst. Wenn man so an den Waist-to-Hip-Ratio denkt, an Taille-zu-Hüft-Ratio, vollkommen anders. Wenn man an den Insulinspiegel denkt, vollkommen anders. Wenn man an den Leptinspiegel denkt, vollkommen anders. Das können wir vielleicht nochmal in einer eigenen Podcast-Sendung nochmal auseinandernehmen. Und er hat da gesehen, dass dieser Lebensstil, den die in der Natur durchführen, überhaupt nicht dazu geeignet ist, eine chronische Erkrankung, eine Zivilisationserkrankung auszubilden. Was die natürlich schon haben, ist akute Erkrankung, eine Infektion. Klar. Denen fehlt das Antibiotika. Die haben keine Gegengifte, wie wir das haben. Ja? Weil wenn du da von der Schlange gebissen wirst, dann hast du halt Pech gehabt. Ja? So, das ist die Errungenschaft der modernen Medizin. Aber wenn wir etwas verstehen wollen über chronische Erkrankungen, dann macht es wirklich Sinn, sich in diese Studien mal hineinzuversetzen. Und er hat dann im Laufe der Jahre, haben die dann immer mehr publiziert. Die haben gesehen, dass also diese Steinzeiternährung oder diese naturgemäße Ernährung die Insulinresistenz verbessert, den Blutdruck verbessert, die Triglyceride verbessert, das HDL-Cholesterin verbessert, die Entzündungswerte, CRP, Interleukin 6 und so weiter verbessert. Auch zur Gewichtsreduktion beiträgt und so weiter. Und klar, wenn man dann merkt, dass das sehr erfolgreich ist auf der Gesundheitsebene, dann publiziert man natürlich immer weiter. Und der Lauren Cordain hat dann irgendwann das als Mismatch-Phänomen bezeichnet. Es gibt halt einfach ein Mismatch zwischen dem, was in unserem Genom geschrieben steht und das, was wir letztendlich, ja, was wir an Lebensstil letztendlich durchführen, der sich ja nun mal dramatisch geändert hat in den letzten 50, 60, 80 Jahren nochmal. Nicht nur in Bezug auf die Ernährung, sondern auch in Bezug auf allem anderen. Auch das haben wir ja schon x-fach thematisiert, Bewegungsverhalten, Schlafverhalten und so weiter und so fort. Und daraus sind auch einige Bücher entstanden. Die sind teilweise hunderttausendfach verkauft worden in den USA, nicht in Deutschland, aber in den USA. Ich habe zwei von diesen Büchern übersetzt, habe die auch zeitweilig in Deutschland, waren die im Markt, die sind jetzt nicht mehr erhältlich, leider. Und sie waren in den USA ta tatsächlich Bestseller. Und Herr Cordain hat auch viele Studenten natürlich gehabt. Und diese Studenten haben dann dieses Thema für sich wieder aufgenommen, haben dann wieder eigene Bücher geschrieben, wieder eigene Programme daraus gemacht. Also in den USA ist das ein relativ großes Ding geworden, muss man sagen. Allerdings habe ich vor 2, 3 Jahren mal mit ihm kommuniziert über die Entwicklung in den USA der Paleo-Ernährung. Und da sagt er mir, er kann das aktuell eigentlich überhaupt nicht mehr ernst nehmen, was da passiert. Weil irgendwann hat das Auswüchse genommen von Paleo-Kuchen. Und ne, also all das, was wir so in der modernen Welt kennen, wurde dann auf Paleo umgemünzt. Und das hat Paleo eigentlich komplett in eine falsche Richtung gebracht. Ja? Also, wenn wir über diese Paleo-Ernährung sprechen, dann macht es Sinn, wirklich nur an diesen Rahmen zu halten. Ja? Und da sind wir ja mit regional und saisonal und unverarbeitet. Und die Themen, die wir immer wieder sagen, sind wir eigentlich schon sehr, sehr gut aufgestellt. Und wenn wir sagen, nicht so viel Fleisch essen, dann, ja, dann müssen wir halt darüber sprechen, welches Fleisch meinen wir denn eigentlich? Meinen wir das frisch gejagte Fleisch? Ja? Oder in Anführungsstrichen, dürfen wir natürlich in Europa nicht, aber, oder meinen wir das eben das industriell hergestellte? So, und das eine kann man mit dem anderen überhaupt nicht vergleichen. So, von daher, wenn du mich fragst, dieser Rahmen, über Details kann man immer diskutieren. Aber dieser Rahmen der Paleo-Ernährung, die gar nicht so weit weg ist von der mediterranen Ernährung, mit ein paar kleinen Ausnahmen, den finde ich persönlich gut, wenn man diesen Rahmen für sich zieht und sagt, okay, bestimmte Nahrungsmittelgruppen muss man eher oder sollte man eher reduzieren und andere sollte man mehr konsumieren. Und das ist eigentlich auch keine Raketenwissenschaft.
Jens, jetzt habe ich noch zwei Fragen. Eine Frage ist, in unserer heutigen Zeit, wenn wir das jetzt machen wollen, du hast gerade sehr viel erzählt in Amerika und sowas, gibt es irgendwelche Nachteile, wo du jetzt sagen würdest, die Ernährung wäre zu fleischlastig, achte da ein bisschen drauf? Oder würdest du sagen, es gibt Nachteile oder Risiken?
Also die klinischen Untersuchungen, die alle gemacht wurden mit der Paleo-Ernährung, die haben alle keine Risiken gezeigt. Die haben eher genau das Gegenteil bezeigt. Insbesondere wenn es um Stoffwechselerkrankungen ging, haben die große Effekte gezeigt. Und das ist auch nicht besonders verwunderlich. Leider ist es so, das muss man tatsächlich sagen, leider gibt es nicht so viele Untersuchungen, weil das natürlich auch nicht gefördert wird. Und es gibt wenig Kapital, wenig Fördergelder für solche Untersuchungen. Klinische Untersuchungen sind sehr aufwendig. Und da muss es schon ein sehr starkes persönliches Interesse geben. Das gibt es zum Beispiel in Schweden. In Schweden gibt es einige Forschungsgruppen, die sich damit beschäftigen. Vermutlich aufgrund der Historie von dem von mir erwähnten Staffan Lindeberg, der meines Wissens Kardiologe war, der das so in Schweden ein bisschen begründet hat und dadurch hat sich die Forschung dort auch weiterentwickelt, ne?
Ja, okay. Und dann noch eine Frage. Wir wollen ja jetzt so eine kleine Serie auflegen. Immer mal wieder so eine Ernährungsform. Jetzt haben wir die zweite. Paleo-mediterrane Ernährung. Was würdest du sagen? Nur von dir. Lieber mediterran, lieber Paleo? Lieber gemischt?
Also ich persönlich, für mich, ja, wenn du mich fragst als Privatperson, ich halte mich an diesem Framework der Steinzeiternährung. Und zwar so, wie Cordain es auch vor 25 Jahren postuliert hat. Nämlich 80 zu 20. Das klappt nicht immer. Bei mir ist es auch manchmal 50-50, ja, oder nur 40-60. Aber ich versuche immer wieder dahin zu kommen, dass ich so in diese Richtung 80-20 schaue, dass also dieser Rahmen der Paleo-Ernährung und dann eben mit den entsprechenden Cheat-Dates oder man hat auch vielleicht mal eine Cheat-Woche, dass sich das immer wieder auch einpendelt. Ja? Also man muss jetzt nicht päpstlicher als der Papst sein, es sei denn, man hat wirklich eine Erkrankung, dann brauchen wir natürlich auch eine ernährungstherapeutische Herangehensweise. Dann ist das für mich ein anderer Schnack. Ja? Dann müssen wir da auch disziplinierter sein, wenn wir dann Erfolge haben wollen. Aber wenn ich gesund bin, wenn ich keine Darmstörungen habe, wenn ich eine gute Absorptionskapazität im Darm habe, wenn alles funktioniert, meine Enzymatik und so weiter, dann kann man sich auch den ein oder anderen, wie sagt man beim Skilaufen, Einkehrschwung oder Auskehrschwung,
Einkehrschwung.
Einkehrschwung kann man sich dann auch leisten. Ja.
Noch ein letzter Punkt, der mir gerade einfällt. Wir hatten in der mediterranen Ernährung, hatten wir ja darüber gesprochen, dass auch mal das ein oder andere Glas Rotwein erlaubt ist oder dass man sich auch mal gönnen darf oder kann. Und das wird auch in der Diätform, nee, Quatsch, nicht in der Diätform, wollten wir ja vermeiden. In der Ernährungsform wird das auch quasi vorgeschlagen. Wie sieht es bei der Paleo-Diät, bei der Paleo-Ernährung eigentlich mit Alkohol aus?
Ist nicht empfohlen.
Okay.
Also du liegst genau richtig, Axel. Du ziehst das ja gnadenlos durch.
Ist so.
Ja? Ich
Ja.
bin deinem Beispiel ja gefolgt. Ich habe jetzt schon mal so ein bisschen ist es wieder eingerissen hier und da, aber man kann sich dran gewöhnen.
Ist relativ einfach, sich dran zu gewöhnen. Jens, es ist so, wir haben es schon wieder geschafft, dass wir so an der halben Stunde sind. Die zweite Serie oder die zweite Folge unserer Ernährungsreihe oder Ernährungsformenreihe. Vielen Dank wieder an dich für dein großes Wissen, das du hier mit uns teilst. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss.
Das war's für heute. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir unser kritischer Blick auf Gesundheitsthemen gefällt, dann abonnier uns doch gleich, damit du keine Episode mehr verpasst. Bis zum nächsten Montag. Bleib gesund, neugierig und lass dich nicht von jedem Heilsversprechen blenden. Prüfe genau, was dir versprochen wird und nimm deine Gesundheit selbst in die Hand.